Ihr seht hier das Thema, worum es heute gehen wird. Du bist der Christus, und damit werden wir über das Herz unseres Glaubens sprechen und darüber nachdenken. Das ist das, was uns mit allen Christen verbindet. Egal, ob man hier in Traunreuth wohnt oder in Amerika oder in irgendeinem anderen Land, wenn jemand Christ ist, folgt er dem Christus. Und irgendwie habe ich gedacht, das passt auch ganz gut zu dem heutigen Tag, da auch hier einige Geschwister da sind aus dem Löheheim, also dort haben sie sich versammelt, und wir wollen gemeinsam auf unseren Herrn Jesus achten, darauf hinblicken. Das bedeutet, wir wollen gemeinsam den Weg mit dem Herrn Jesus gehen. Und das mache ich als derjenige, der mal ein alter Pastor hier war vor längerer Zeit. Das macht der Philipp, ja, der auch jetzt eine längere Zeit schon hier war, und auch der Michi, der auch jetzt hier startet. Alle, wir alle müssen auf den Herrn Jesus blicken und schauen, wie führt er uns. Und ich möchte mit euch einen Text lesen, und zwar steht er im Markus-Evangelium hier oben, Kapitel 8, Verse 22 bis 38. Gut. Und er kommt nach Bethsaida, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach: Ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken, und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach: Du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemanden sagen. Soweit erstmal. Das Erste, worüber wir uns Gedanken machen wollen, ist dies: Was tut der Herr? Die Handlung ist klar. Also du kannst hier weiter drücken. Die Handlung ist klar. Jesus heilt einen Blinden, den man zu ihm gebracht hat. Bemerkenswert ist, dass der Herr Jesus dem Mann, weiterklicken, zweimal die Hände auflegt, damit dieser wirklich klar sehen konnte. Warum ist das so? Der Herr, der doch Tote auferwecken kann, Tausende mit wenigen Broten und Fischen satt macht, dem Meer befiehlt und es ist still, wieso legt dieser Herr Jesus jetzt diesem Mann zweimal die Hände auf, um ihn sehend zu machen? So manche modernen Heiler haben auf dieses Beispiel, auf Jesus hingewiesen. Nun, wenn der Herr Jesus schon zweimal die Hände auflegen musste, um denjenigen gesund zu machen, dann muss es bei mir ja auch nicht beim ersten Mal klappen. So ist auch schon gesagt worden. Hat denn der Herr Jesus wirklich zu wenig Kraft gehabt, auf einen Sitz den Menschen zu heilen? Im Johannesevangelium berichtet der Herr Jesus über seine Kraft. Und da steht in Kapitel 5, Vers 21, denn wie der Vater, es geht hier um Gott, den Vater, die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, und jetzt kommt's noch, welche er will. Also, was der Sohn will, und sei es, dass er Tote auferweckt, dann kann er das tun, ohne mit der Wimpern zu zucken. Er kann genauso handeln wie Gott der Vater. Also, dass der Herr Jesus vielleicht nicht genügend Kraft gehabt hätte, das ist völlig ausgeschlossen. Was er sagt, geschieht, und als er die Hände zum ersten Mal auflegte, da wollte er, dass der Blinde noch nicht klar sieht. Es war seine Absicht. Sehen wir uns die Begebenheit mal genauer an. Als die Menschen diesen Mann zu Jesus brachte, da sollte der Herr ihn einfach anrühren. Das war so ihr Gedanke. Er sollte ihn sicher betasten, damit er sieht und somit wieder gesund wird. Aber was macht der Herr? Er nimmt ihn zuerst einmal beiseite. Er kümmert sich um diesen einzelnen Menschen. Er nimmt sich Zeit und will ihn nicht überfordern. Er geht mit ihm von der Menschenmenge weg. Und was tat er dann? Er teilt sich ihm in einer Weise mit, die dieser Mann sicher nicht vergisst. Jesus spuckt ihm in die Augen und legt sofort die Hände darauf. Und ich denke, dass dies auch eine besondere Mitteilung war des Herrn Jesus. Und dann fährt er fort und der Mann erlebt Folgendes. Der ehemals Blinde merkt jetzt, dass es hell und dunkel gibt und dass er seinen Retter oder seinen Helfer erstmal bemerkt. Er ist im Begriff zu sehen, aber er sah noch gar nicht scharf. Der Weg, den der Herr Jesus mit dem Blinden geht, ist somit kein übereilter Weg. Der Herr will bewusst Zeit mit ihm verbringen. Er nimmt ihn von der Menge, teilt sich ihm mit und sorgt dafür, dass der Mann noch etwas da bleibt, da er noch nicht ganz sehen kann. Vielleicht ist das auch eine Sache, wenn wir um irgendwelche Dinge beten, wir merken, Gott handelt, aber ist noch nicht fertig. Vielleicht sollten wir da speziell noch mehr und näher mit dem Herrn Jesus kommunizieren, zu ihm beten und einfach bei ihm bleiben. Jesus geht es nicht einfach hier um die Heilung, sondern um die Beziehung zu diesem Mann. Er will also mit ihm in Beziehung bleiben. Gott sucht das Herz und nicht einfach die Gesundheit. So auch hier, Christus spricht mit dem Mann, siehst du was? Und der Herr weiß ja, dass er jetzt nicht alles so besonders gut sieht. Aber er will eben mit ihm im Gespräch sein. Und der langsam zum Sehen kommende Mann soll jetzt noch einmal erfahren, dass der Herr, den er ja schon vorher schemenhaft wahrgenommen hat, dass er ihm jetzt zur ganzen Klarheit verhilft. Diese Heilungsgeschichte sollte sicher den Mann an Jesus selbst binden. Dieser Mensch hat erfahren, dass der Herr ihn persönlich achtet, auf ihn eingeht und ihm wirklich hilft. Und dieses Geschehen scheint aber auch noch etwas anderes aufzuzeigen. Und dies wird dann in der folgenden Begebenheit deutlich. Wovon handelt die nächste Begebenheit? Das blinde Volk und die blinden Jünger. Ich lese mal den Text. Hier ab Vers 27. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf den Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, für Johannes den Täufer, und andere für Elia, andere für einen Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortet Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Der Herr Jesus stellt quasi hier den Jüngern zwei Fragen. Einmal, für wen halten mich die Leute? Ich möchte in Verbindung mit dem vorherigen Abschnitt die Frage etwas umformulieren. Und zwar, wie viel Licht haben die Leute, wenn sie über mich eine Aussage treffen? Sind sie blind? Oder haben sie vielleicht so viel Licht wie der Blinde bei der ersten Handauflegung? Nun, die Leute, so sieht es aus, tappen ziemlich im Dunkeln. Sie haben zwar schon eine Ahnung, dass der Herr Jesus etwas mit Gott zu tun haben müsste, er könnte irgendwie ein Prophet sein, aber man könnte sie vergleichen wie ein Blinder, der eben gut hört, der das und jenes eben schon mit aufgeschnappt hat, aber der noch nicht sehen kann. Ja, und dann die Jünger, was sagen sie? Petrus spricht über die Jünger und bekennt frei heraus: Du bist Christus. Also der Petrus, der spricht eben für die Jünger. Und das könnte man ja sagen: Hey, wunderbar, ihr habt mich wirklich erkannt, oder? Sehen Sie wirklich klar? Da kommen wir zum zweiten Abschnitt. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den hohen Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wenn wir nun von Petrus erfahren, dass er dem Christus wehrt, was kann man da sagen? Die Jünger haben zwar schon mehr gesehen als das Volk, aber alles klar war da noch nicht. Ich möchte euch 5 Gegensätze zu bedenken geben, die mir in diesem kurzen Abschnitt deutlich wurden. Einmal menschlich und göttlich. Selbstbestimmen oder verleugnen. Zuschauen oder nachfolgen. Erhalten oder verlieren. Schämen oder bekennen. Das erste, menschlich oder göttlich. Petrus ist ein Mann der schnellen Worte und der schnellen Tat. Das sieht man auch hier. Wir dürfen aber auch für den Petrus selbst dankbar sein. Denn durch seine Reaktion und seine Handlung können wir etwas von dem Herrn Jesus mehr kennenlernen. Kann der Herr Jesus noch klarer und deutlicher für uns sprechen? Als Petrus gehört hat, was der Herr Jesus in Jerusalem erwartet, das heißt viel Leid, verworfen werden, getötet werden, das mit der Auferstehung scheint er irgendwie überhört zu haben. Und dann kommt ihm nur eines in den Sinn. Unser Herr Jesus, der soll das Leid nicht erleben. Für seinen Jesus, ja, für den Jesus von Petrus, da hat er was ganz anderes vor. Der sollte doch hier einmal der Messias in dieser Weise sein, dass er ja, das Reich Gottes hier aufrichtet. Dass er doch nicht leidet, sondern dass er herrscht, dass er König ist. Er wird doch ein großes Friedensreich beginnen. Ja, und wenn jetzt das dem Petrus durch den Kopf schießt, der Herr Jesus soll jetzt leiden und soll sterben, das kann doch nicht sein. Ich möchte bei diesem ersten Punkt ganz bewusst vorschnelle menschliche Vorstellungen ansprechen, denen wir vielleicht auch aufsitzen. Wir haben vielleicht auch so ein spezielles Empfinden für Gott oder so. Man sagt, ja, Gott kann das nur so und so machen und doch nicht anders. Der Herr Jesus sagt zu dem Petrus, weiche von mir, Satan. Hier. Damit meint er, geh hinter mich, Petrus. Der Herr will ihn jetzt in diesem Moment nicht aus seiner Nachfolge entlassen. Er möchte ihn aber zurückstellen an den Platz, wo er hingehört. Und er gehört nicht vor Jesus, dass er ihm befiehlt, was er zu tun hat, sondern hinter Jesus. Und der Herr Jesus möchte auch hier deutlich machen, dass er versucht wird bei diesem Satz, den hier der Petrus gesagt hat. Und was sagt der Herr Jesus noch? Du denkst nicht göttlich, sondern dämonisch. Stimmt das? Nein. Jesus nennt das menschlich. Der Petrus hat menschlich gedacht. Für den Herrn war es natürlich eine dämonische Versuchung, aber der Petrus hatte aus seinem eigenen Herzen gehandelt. Es waren menschliche Gedanken, die vorauseilten, die sich nicht selbst in Frage stellten, sondern den Herrn Jesus korrigieren wollten. Und dann, das kann sogar ganz biblisch auch geschehen. Ja, auch für uns kann das ganz biblisch geschehen. Was sind zum Beispiel menschliche Gedanken? Typisch menschliche Gedanken sind, Gott ist ein guter Gott. Das glaube ich auch, hundertprozentig. Aber wie denken wir dann darüber? Wie kann ein guter Vater seinem Sohn einen Stein oder eine Schlange statt Brot geben? Ja, er kann doch uns nur gute Dinge geben. Und der gute Hirte führt doch seine Schafe auf grüne Weiden, oder nicht? Natürlich. Hat Jesus, dieser gute Hirte, nicht auch alle Krankheiten am Kreuz getragen? Heißt es nicht, er trug unsere Krankheit? Hat dieser große Heiland nicht auch dafür gesorgt, dass wir durch Glauben gesund werden? Stimmt das? Gott ist doch ein guter Gott. Und alle diese Aussagen haben einen biblischen Hintergrund. Wenn jemand diese kurzen Sätze als Betroffener hört, der wirklich krank ist, als jemand, der vielleicht sogar sterbenskrank ist, was passiert? Er hängt sich natürlich daran. Er betet und hofft und glaubt. Und genau so ist es doch, Gott, oder so wie ich es mir denke. Er will doch unser Gutes. Als gut definiert der Mensch kein Leid, keine Krankheit, keine Schmerzen, das, was eben im Himmel zu finden ist. Ja, das ist gut. Aber als gut definiert Gott auch anderes, und zwar zum Beispiel die Frucht des Geistes. Diese Frucht des Geistes ist gut. Ja, da heißt es Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Für mich war es eine sehr wichtige Erkenntnis, als ich verstanden habe, dass Gott verschiedene Schwerpunkte im Leben eines einzelnen Menschen hat. Für den einen kann es einmal diese Heilung sein und für den anderen kann es sein, dass er Geduld lernen muss in der Krankheit. Ich habe mehr und mehr festgestellt, dass Gott an meinem Charakter und an meiner Persönlichkeit mehr Interesse hat, wie an meiner Gesundheit. Der Paulus sagt einmal im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7, und da geht es um diese Sache, dass Paulus ein großes Erlebnis hat. Er war bis in den dritten Himmel, das heißt, dorthin entrückt worden, wo Gott ist. Ja, der erste Himmel ist der Himmel, wo die Vögelchen fliegen. Ja, der zweite ist der Sternenhimmel. Und wenn es vom dritten Himmel heißt, dann ist es der, wo wir auch sagen, ja, unser Vater, der du bist im Himmel. Das ist sein Ort. Und dort wurde der Paulus hingerückt. Ja, er wusste nicht, ob er das im Leib war oder auch im Geist. Und dann sagte er folgendermaßen: Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, ja, damit ich mich nicht überhebe. Liebe Geschwister, menschlich wäre das eine Not, ja, wenn man in einer Zeit leben muss, wo man gequält wird. Aber war das jetzt für den Paulus nicht auch wichtig, dass er das erlebt hat? Er sagt selbst, das ist mir zugeordnet worden. Warum? Weil Gott Interesse hat an meiner Person, damit ich mich nicht überhebe, damit ich noch die Bodenhaftung habe. Ja? Denn wenn ein Auto keine Bodenhaftung hat, ja, dann kann es auch nicht mehr fahren, auch wenn es noch so viel Gas gibt. Ja, so ist das. Und ich erkenne auch da, dass wenn Menschen behaupten, Gott nimmt alle Probleme weg, dann ist es eine falsche Vorstellung. Es ist ein menschliches Denken, aber nicht unbedingt ein göttliches Denken. Menschlich oder göttlich? Göttlich bedeutet, dass ich mich in dieser Weise ganz in Gottes Hand lege und ich mich von ihm führen lasse. Und dann kommen die weiteren Dinge, die damit zu tun haben. Selbstbestimmen oder verleugnen. Mit dem Eintritt in die Nachfolge hört nämlich die Selbstbestimmung auf. Der Herr Jesus sagt hier, wer mir nachkommen will, hier ist noch vom eigenen Willen die Rede. Da kann ich noch entscheiden. Es ist wie kurz vor dem Ja bei der Hochzeit, bei der Heirat. Vorher bestimmt man selbst über sein Leben. Man hat als Single eben so gelebt. Danach gilt es, als Ehepaar zu leben. Es ist ein anderes Leben. So auch hier. Wer als Christ leben will, der muss sich grundsätzlich von dem Herrschaftsanspruch über sein eigenes Leben verabschieden. Das gilt für jeden Christen. Ja? Nachfolge bedeutet, nicht Jesus als Helfer für die Probleme im Rucksack dabei zu haben, sondern du bist hinter Christus gestellt und er bestimmt den Weg, den du gehen sollst. Sicher zwingt er seine Jünger nicht, aber er hält auch seinen Segen zurück über die Christen, die immer wieder ihr eigenes Leben leben wollen. Die Selbstverleugnung, das heißt grundsätzlich, dass ich mich hinten anstelle, also meine Wünsche hinter den Wünschen von Jesus anstelle, ist sehr, sehr wichtig. Der Herr Jesus nennt ja das auch Nachfolge. Und das sagt er auch gleich als erstes, wer mir nachfolgen will. Und damit scheint auch der Herr Jesus schon Menschen auszusortieren, die ihn nur benutzen wollen. Das eigene Leben selbst bestimmen steht im direkten Gegensatz zur Nachfolge. Beide Richtungen können nicht harmonisiert werden. Wir können uns nur entscheiden, genauso wie auch bei der Ehe. Ich kann nicht in eine Ehe eingehen und als Single weiterleben. Ja, ich muss mich vorher entscheiden. Dann zuschauen oder nachfolgen. Jesus, der Christus, ruft zur Nachfolge auf. Seine Jünger sind für ihn in Bewegung. Es gibt keinen einzigen Christen in der Bibel, der die aktive Nachfolge für unwichtig ansieht. Selbst derjenige, der nicht Jesus nachfolgen durfte, also der Geheilte, ja, der durfte ja nicht nachfolgen, trotzdem hatte er das in seinem Herzen. Er hat es dann auf andere Art und Weise gemacht. Es ist einfach selbstverständlich, dass die Nachfolger von Jesus seine Zeugen sind. In Apostelgeschichte 1,8 dann sagt der Herr Jesus über seine Jünger, nicht ihr sollt meine Zeugen sein, sondern ihr werdet es. Das tut ihr einfach. Ganz klar, Nachfolge von Jesus ist Zeuge für Jesus zu sein. Genauso, wie schon gesagt, ein Ehemann ganz natürlich mit seiner Ehefrau gemeinsam die Mahlzeiten einnimmt oder gemeinsam in den Urlaub fährt und viele andere Dinge gemeinsam macht. Wer ein echter Jünger von Jesus ist, dann spielt sich der Glaube nicht allein in den Gedanken ab, sondern geht in die Hände und Füße. Christus will weder Bewunderer noch Bibelwisser, Betonung auf Wissen, sondern einfach Nachfolger. Der Herr Jesus will mit seinen Leuten hier auf dieser Erde etwas bewegen. Deshalb will er uns auch in Bewegung setzen. Es ist klar, dass erst das Tun den Glauben glaubwürdig macht. Wer glaubt, dass Schätze im Himmel besser sind als Schätze hier auf der Erde, wird sein praktisches Leben darauf ausrichten. Er wird sich nicht darüber ärgern, wenn er im Namen Jesu jemanden geholfen hat und dadurch aber eine Chance verpasst hat, zum Beispiel ein Auto günstiger zu erwerben. Das Irdische wird nicht mehr so den Stellenwert haben wie das Himmlische. Erhalten oder verlieren. Dies ist der nächste Gegensatz, sein Leben erhalten oder retten. Wir Menschen sind ja von Gott so angelegt, dass wir grundsätzlich unser Leben erhalten wollen. Das ist auch natürlich und gesund. Und das geht bis ins hohe Alter. Ein gesunder 95-Jähriger will noch aus dieser Welt nicht gehen. Ja? Der will vielleicht das ein oder andere noch erleben und das mag er einfach, weil er von Gott einen Selbsterhaltungstrieb ja auch geschenkt bekommen hat. Und was aber auch allen klar ist, dass hier niemand bleiben kann. All das, was wir hier auf der Erde unser eigen nennen, behalten wir nicht lange. In 10, 20 oder 50 Jahren ist entweder der Gegenstand kaputt und wir haben ihn deshalb nicht mehr oder wir sind nicht mehr da und somit haben wir ihn auch nicht mehr. Also beides, ja, entweder in diese Richtung oder in jene Richtung. Wir werden uns von dem, was wir hier haben, trennen. Das ist klar. Alles Irdische, seien es materielle Güter wie Haus, Auto, Grundstücke, wird wie Sand zwischen unseren Fingern zerrinnen. Auch unser Ruhm bleibt nicht. Da habe ich mich gefragt, wer kennt heute Karl Hein? Also nicht Heim, sondern Hein. Er errang 1936 Gold für Deutschland im Hammerwerfen. Ist er noch bekannt? Habe ich mir gedacht. Oder wer kennt noch den US-Amerikaner Raymond Clarence Irby? Er führte mit 10 gewonnenen Goldmedaillen die Bestliste bei den Sommerspielen an. Damals gab es noch die Disziplin Sprünge aus dem Stand. Ja, und er hatte beim Standweitsprung 3 Meter und 47 Zentimeter erreicht. Na, das ist auch schon mal was. Aber wer kennt ihn noch? So geht es mit unserem Leben auch. Ja? Unser Ruhm wird untergehen. Alles, was wir hier haben, in ein paar Jahrzehnten, vielleicht in einem Jahrhundert, ist einfach nichts mehr da. Und da fragen irgendwelche Leute zu ihrem Opa, du, wer ist noch dieser Mann? Ah, das war mein Vater, sagte vielleicht derjenige. Ja, und wie heißt der? Ja, also Martin oder so. Ja, aber man verbindet nichts mehr. Unser Leben, wir können unser Leben hier auf dieser Erde, wie gesagt, nicht konservieren, weder durch viele Güter, Ruhm, Einfluss noch irgendetwas anders. Und einige von euch wissen ja, der Jim Elliot, das war ein Missionar, der sagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, auf dass er das gewinne, was er nicht verlieren kann. Da wir grundsätzlich unser Leben nicht wirklich schützen können, sollen wir es dem anvertrauen, der es kann. Wenn wir einem kleinen 3-jährigen Kind dünne Glaskugeln anvertrauen, dann können wir sicher sein, dass diese bald ganz und gar zerstört sind. Einfach deshalb, weil das Kind nicht in der Lage ist, diese Glaskugeln recht zu behandeln. So ist es auch mit unserem Leben. Wir können es nicht selbst retten. Wir können es nur dem abgeben, der es retten kann. Ihm zur Verfügung stellen. Weil er der Lebensretter ist. Er ist derjenige, der seine Schafe mit Namen kennt, der sie vor all dem schützt, das wirklich unser Leben bedroht. Er lässt sein Leben für die Schafe. Und wer ihm gehört, steht im Buch des Lebens, was auch sein Eigentum ist. Dieser Eigentümer schaut auf das, was sein ist. Und jetzt noch der letzte Gegensatz, schämen oder bekennen. Der Herr sagt ganz klar, dass die Worte und sogar seine Person niemals wirklich gesellschaftsfähig sind. Also was er gesagt hat, aber auch was er ist, ist nicht wirklich gesellschaftsfähig. Und wir werden immer wieder mit solchen Leuten auch zu tun haben, die das müde belächeln, was Christus gesagt hat oder auch getan hat. Mit diesem letzten Gegensatz will der Herr aber auch deutlich machen, lebe lieber Nachfolger ohne Kompromisse. Wer Christ ist, soll sich auch dazu bekennen. Bedenke einmal den Unterschied. Wenn du dich schämst, ein Christ zu sein, vor wem schämst du dich denn? Sind das nicht alles sterbliche Menschen? Menschen, die ohne Erlöser so arm sind, dass es ärmer eigentlich gar nicht geht? Auch wenn sie hier auf der Welt so manches große Wort sagen können, so ist ihr Wort für die Ewigkeit überhaupt nichts wert. Was bedeutet es, wenn der Herr Jesus sich nicht schämt, sich ganz und gar zu dir und zu mir zu stellen? Was bedeutet das? Wenn alle Engel mitbekommen, dass Christus sagt, und dieser oder diese, die gehört auch zu mir. Er oder sie gehören zu meinen Schafen. Welche Ehre ist das? Weswegen sollen wir uns schämen? Ist denn der Herr Jesus einer, dessen man sich schämen muss? Hat er nicht, seit er hier auf der Erde war, nur das Gute gesucht und den Menschen geholfen? Hätte der Herr Jesus nicht tausendmal eher recht, wenn er sich unser schämen würde? Und doch sagt er, ich schäme mich nicht. Ich stelle mich ganz und gar zu dir. So tue aber bitte auch das Gleiche mir gegenüber, auch wenn es dir irdisch gesehen Nachteile einbringt. Zusammenfassend. Wir haben über die Aussage nachgedacht, du bist der Christus. Und dabei wird gesehen, was der Herr Jesus getan hat. Er bemühte sich, einen Blinden die Augen zu öffnen, dass dieser mit ihm in Gemeinschaft reden kann. Jesus hat alle Macht und er setzt sie dafür ein, dass derjenige, dem er hilft, sich enger an ihn bindet. Dies hat er dann auch am Kreuz einzigartig bewiesen, wo er uns aus unserem größten Problem herausgeholfen hat. Dieser, unser Herr Jesus, kann auch von seinen Jüngern fordern, und zwar, sie sollen göttlich und nicht menschlich denken. Sie sollen sich selbst verleugnen, statt selbst sich bestimmen, ihm nachfolgen, statt zuschauen, sein Leben an Christus verlieren, statt es selbst erhalten zu wollen, und sich zu Christus zu bekennen, als sich zu schämen. Gott hat uns das große Geschenk gemacht, liebe Geschwister, dass wir uns bei diesem Weg auch gegenseitig haben. Deshalb können wir uns auch unterstützen. In den Gottesdiensten, Hauskreisen, Bibelstunden und überall dort, wo wir uns treffen. Ja, und damit möchte ich auch nochmal zu der Bibelstunde einladen, wo der Michi auch schon darauf hingewiesen hat. Gott möge uns dabei segnen. Amen.